Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie dabei sind. Kulturelle und gesellschaftspolitische Begrenztheit und Diskriminierung und der Versuch, diese literarisch aufzubrechen. Das sind die Themen des heutigen Büchermarkts. Die österreichische Autorin, Herausgeberin und Lektorin Tanja Reich gibt Einblicke in die Anthologie »Das Paradies ist weiblich. 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben.« Und wir stellen einen jungen russischen Schriftsteller vor. Die Lüge heißt der Debütroman von Mikita Franko, der von der schwierigen Situation queerer Familien in Russland erzählt. Den Anfang aber macht die Aufgeschlossenheit für kulturelle Besonderheiten, die Offenheit für das vermeintlich Fremde. Pico Iyer, 1957 als Sohn indischer Eltern in Oxford geboren, ist einer der renommiertesten Reiseschriftsteller der Gegenwart. Er war als Reporter für das Time Magazine oder die New York Times in der ganzen Welt unterwegs, von Nordkorea bis Äthiopien. Seit 1992 lebt Iyer mit seiner japanischen Ehefrau wechselweise in Kalifornien und in der japanischen Stadt Nara, gelegen östlich von Osaka. Über seine dort gesammelten Eindrücke, Erlebnisse und Beobachtungen hat Iyer nun ein Buch geschrieben, Japan für Anfänger. Christoph Schröder hat es gelesen.
Observations and Provocations, also Beobachtungen und Provokationen. So lautet im englischen Original der Untertitel von Pico Iyers neuem Buch. In der Tat ist Iyers Blick für die sprechenden Details ebenso bemerkenswert wie seine Lust an der Zuspitzung. Sein Blick auf Japan, das Land, in dem er seit rund 30 Jahren lebt, ist eingestandenermaßen der eines Fremden, der auch immer ein Fremder bleiben wird. Diese frühe Erkenntnis schafft einerseits die nötige Distanz, gestattet es Iyer andererseits aber auch, mit sichtlichem Vergnügen am Rande von Klischees entlang zu balancieren, um diese wechselweise zu bestätigen oder auch zu widerlegen. Japan für Anfänger ist in thematische Blöcke unterteilt, die beispielsweise Titel wie »Auf den Straßen« oder »Hinter verschlossenen Türen« tragen. Innerhalb dieser Kapitel pflegt Iyer die Kunst der Verknappung. Zumeist sind es nur 5 oder 6 Zeilen, auf denen Iyer geradezu aphoristisch Fundstücke, Erkenntnisse und tiefere Einsichten formuliert. Eines der Grundthemen des Buches ist, in unterschiedlichen Variationen, der dem westlichen Individualismus radikal entgegenstehende japanische Konformismus, der bisweilen dann auch groteske Blüten treiben kann.
Nachdem sich eine Frau 1970 vom Dach eines Tokioter Wohnhauses gestürzt hatte, stürzten sich rund 150 andere Menschen vom selben Dach.
So wie das klassische japanische Haus aus beweglichen Raumteilern besteht, so charakterisiert Iyer die japanische Gesellschaft als ein in sich perfekt funktionierendes Ganzes, in dem das Individuum nur einen flexiblen Bestandteil bildet. Es ist eine der originellen Wolten von Japan für Anfänger, dass Iyer sich ausgerechnet Oscar Wilde, den britischen Dandy, als Gewährsmann ausgesucht hat, um die für den westlichen Blick befremdlich wirkenden Gepflogenheiten in Japan verständlich zu machen. Ganz davon abgesehen, dass auch Iyer die Technik des geistreichen Aperçus blendend beherrscht, hat er noch eine weitere Beobachtung gemacht. In Japan ist das für uns Erwartbare exakt in sein Gegenteil verkehrt. Der Blick des Außenstehenden auf Japan entdeckt eine Ansammlung von Paradoxien, die aber in sich wiederum ein nicht nur schlüssiges, sondern auch geschlossenes System bilden. Seine Frau, so erzählt Iyer, würde niemals ungeschminkt zum Supermarkt um die Ecke gehen. Besuch aber, und sei er noch so wichtig, werde in Jeans und T-Shirt empfangen. Iyers Schlussfolgerung?
Japan hat ein ausgeprägtes Gespür dafür, was sich perfektionieren lässt, Gadgets, Oberflächen, Umgangsformen, und was nicht, Moral, Emotionen, Familien. Daher kommt es rein äußerlich der Perfektion näher als alle anderen Länder, die ich kenne.
Japan für Anfänger ist ein ungemein unterhaltsames Buch, das mit seinem tiefen, scharfen Blick kollektive psychologische Mechanismen erkennt und dabei trotzdem streckenweise hochkomisch ist. Eine der witzigsten und zugleich quälendsten Szenen des Buchs erzählt davon, wie der Autor eine defekte Taste an seiner Computertastatur austauschen möchte. Ein Bote liefert die neue Taste frei Haus, besteht aber darauf, die defekte Taste mitzunehmen. Die ist jedoch noch nicht ausgebaut. Was nun folgt, sind endlose Telefonate mit dem Kundendienst und die Zeit dazwischen.
Es tut mir leid, sage ich auf Japanisch. Ich bin in solchen Dingen sehr ungeschickt. Es tut mir leid, sagt er. Ich bin nur Bote. Mir tut es noch mehr leid, Sie an einem so arbeitsreichen Tag hier aufzuhalten. Mir tut es unendlich leid, sagt er. Wir sitzen schweigend da und warten darauf, dass das Telefon klingelt.
Dass Pico Ayer ein erfahrener Auslandsreporter ist, der die politisch-gesellschaftlichen Dimensionen seiner Arbeit stets im Blick hat, zeigt sich vor allem in der zweiten Hälfte des Buchs. Hier widmet sich der Autor dem tiefen Misstrauen, das die japanische Gesellschaft gegenüber Fremden hegt. Exakt 20 anerkannte Asylanträge führt die Statistik für das Jahr 2017 auf. Eine doppelte Staatsbürgerschaft existiert ebenso wenig wie eine offene Debatte über Sexualität. Pico Ayer begründet dieses Phänomen der Abschottung folgendermaßen.
Japan funktioniert so gut unter seinen eigenen Bedingungen, dass es für die Japaner eine immer größere Herausforderung darstellt, unter den Bedingungen der Welt zu funktionieren.
Wer japanisch sein möchte, so schlussfolgert Ayer, dürfe keine globale Perspektive haben. Japan für Anfänger ist ein so kluges wie lehrreiches Buch. Ayer wendet seine eigene Fremdheit ins Positive und hat aus dieser Position heraus das elegante Porträt eines Landes geschrieben, das ihm selbst keine Heimat sein kann.
Christoph Schröder empfiehlt zur Lektüre Pico Ayer, Japan für Anfänger. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Beatrice Fassbender. Erschienen ist es im Bärenberg Verlag. 224 Seiten, 24 Euro. Mikita Franko wurde 1997 in Kasachstan geboren, nahe der russischen Grenze. Ein Medizinstudium hat er abgebrochen, mittlerweile lebt er in Moskau. Sein Debütroman Die Lüge im Original Tage meines Lebens sollte ursprünglich in einem großen russischen Verlag erscheinen. Letzten Endes ist er vor 2 Jahren im Indie-Verlag Popcorn Books veröffentlicht worden, mit einer Altersbeschränkung ab 18. Die Lüge ist autobiografisch inspiriert und behandelt ein sensibles Thema: Homosexualität und queere Familien in Russland. In einem Interview mit dem englischsprachigen Online-Medium Calvert Journal hat Mikita Franko bekannt: Es ist, wie der russische Dichter Wladimir Majakowski gesagt hat, ich schreibe, da ich das Nachdenken nicht mehr aushalte. Nora Karches hat die Lüge gelesen.
Ein junger Mann im blauen Kapuzenpulli. Lässig sitzt er auf einem Stuhl, das Gesicht im Profil, die Lippen leicht geöffnet. Das Cover der russischen und der deutschen Ausgabe von Die Lüge ist in Pastelltönen gehalten und wirkt ausgesprochen ästhetisch. Wären da nicht die aufgeschlagenen Fingerknöchel der rechten Hand, die sich rot von der hellen Haut abheben. Auch Mikita, der Protagonist des Romans, er trägt denselben Namen wie dessen Autor Mikita Franko, hat aufgeschlagene Fingerknöchel. Seit dem frühen Tod seiner Mutter lebt er in einer Regenbogenfamilie. Dass sein Onkel Slava und dessen Partner Lev ihn lieben, das weiß Mikita. Aber er weiß auch, dass Slavas und Levs Leben als schwules Paar in der russischen Provinz ohne ihn einfacher wäre.
Slava und Lev saßen im Wohnzimmer und schienen sich über Alltägliches zu unterhalten, als Slava plötzlich sagte, nächstes Jahr muss er in die Schule. Ich weiß, sagte Lev. Und? Denkst du nicht, dass es Zeit wird, abzuhauen? Wohin? Am besten irgendwo hin, wo man Menschen nicht zusammenschlägt, also möglichst weit weg von diesem Land. Lev lachte unangenehm. Machst du Witze? Sehe ich so aus? Ich fahre nirgendwo hin. Warum? Du bist Künstler, du kannst auf der ganzen Welt herumtingeln und bist von gar nichts abhängig. Aber ich bin Arzt. Was soll ich da mit meiner sowjetischen Ausbildung? Unsere Medizin hinkt der von denen ein halbes Jahrhundert hinterher.
Als Mikita in der Schule schwulenfeindliche Äußerungen aufschnappt, ist er zu jung, um sie zu hinterfragen. So kommt es zum Streit mit seinem Vater Lev.
Ich habe keine Lust mehr. Vor Tränen zitterten meine Lippen und meine Stimme. Worauf hast du keine Lust? So zu leben. Wie lebst du denn? Ich hob den Blick zu ihm. Ich kann keinem was erzählen, keinen zu uns einladen, ohne vorher Fotos zu verstecken. Das liegt nicht an uns. An wem denn sonst? Fragte ich herausfordernd. Und noch bevor er antworten konnte, schoss es aus mir heraus. Ich kann nichts dafür. Ich habe nichts falsch gemacht. Warum muss ich so leben wie ihr? Und was haben Papa und ich falsch gemacht? Fragte Lev zurück. Ihr seid Homos.
Später begreift Mikita, kehrt seine Wut nach außen und prügelt sich im Unterricht, bis er eines Abends mit Knutschflecken am Küchentisch sitzt und weder sich noch seinen Eltern eingestehen kann, dass er die Flecken von einem Jungen hat. Er beschuldigt sich, der Beweis der Propaganda zu sein.
Mir wurde kein anderes Beziehungsmuster vorgelebt. Deswegen passiert das alles jetzt. Es gibt die Propaganda doch. Schwule dürfen keine Kinder großziehen.
Dass Mikita Franco erst Mitte 20 ist, das merkt man diesem hochtourig erzählten Bildungsroman durchaus an. Der Autor arbeitet mit der unmittelbaren Wiedergabe starker Affekte und riskiert die emotionale Übersteuerung. Dabei kippt die Lüge oft ins jugendlich Pathetische.
Alles, was mir in den Sinn kam, war durchdrungen von Realismus und Tragik, worin unverkennbar das echte Leben widerhallte. Gewissermaßen rettete das Schreiben mich.
Die Lüge ist ein Roman über postsowjetische Staatsdoktrin, Selbstverletzung und die reale Bedrohung, der queere Familien in Russland ausgesetzt sind. Aber nicht nur, denn die Lüge ist immer wieder auch ein witziger Coming-of-Age-Roman. Und das liegt vor allem an den Dialogen. Etwa, wenn bei einer Hochzeit erstmals die gesamte Familie zusammenkommt.
Ich war kurz zurückgeblieben, um mir die Schnürsenkel zu binden. Da kam Ljews Mutter zu mir. Sie fragte mich mit Blick auf Slava, »Wer ist dieser Mann für dich?« Ich sammelte mich sofort, streckte den Rücken durch und erwiderte bestimmt, »Das ist mein Onkel.« »Warum treibst du dich mit so einem Onkel herum? Sag deinen Eltern, was er für einer ist und dass sie dich nie wieder zu ihm lassen sollen.« Ich nickte, »Mache ich.«
Mikita Franco greift ein Tabu auf und das ist die große Stärke dieses Debüts. Ich habe es gewagt, das Thema der Familie anzurühren. Und im Mittelpunkt der Handlung steht ein Kind, hat er vor 2 Jahren im Interview mit einem russischen Magazin gesagt. Darüber, dass das Buch »Die Lüge« aus einem Blog entstanden und autobiografisch inspiriert ist, spricht er offen. Die Trennschärfe zwischen Erlebtem und Fiktionalem aber lässt er verschwimmen, postet auf Instagram ein Foto, auf dem er das Coverbild des Mannes mit aufgeschürften Fingerknöcheln nachstellt. Über seine reale Familie spricht er kaum. Und so ist »Die Lüge« nicht nur ein Roman über das Finden der eigenen queeren Identität, sondern auch ein Fenster in eine Welt im Verborgenen.
Nora Karches über Mikita Frankos Debütroman »Die Lüge«. Aus dem Russischen übersetzt hat den Roman Maria Raja, Hoffmann und Campe, 384 Seiten, 24 Euro. Die Abschaffung patriarchaler Strukturen und die Frage, ob und warum wir immer noch in diesen leben, wird allenthalben und oftmals aufgebracht diskutiert. In der Anthologie »Das Paradies ist weiblich« 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben, richten Autorinnen wie Mitu Sanyal oder Anke Stelling und Autoren wie Feridun Saimoglu oder der Comic-Künstler Nicolas Mahler den Blick nach vorn in eine weiblich dominierte Zukunft. Vor der Sendung war die Herausgeberin des Bandes, die österreichische Autorin und Lektorin Tanja Reich, bei mir im Studio. Und ich habe sie zunächst nach dem Anlass für diese Anthologie gefragt.
Auf jeden Fall war der Anlass zu sagen, ich habe einfach echt keinen Bock mehr, mich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen. Ich habe sowas von keine Lust mehr. Und können wir nicht mal Utopien entwerfen und schauen, wie wollen wir eigentlich leben? Und das Naheliegendste war mal ins Matriarchat zu schauen. Aber das Buch macht ja genau das. Es stellt in Frage und geht noch einen Schritt weiter.
Hatten Sie als Herausgeberin die Einladung an die Beiträgerinnen und Beiträger ausgesprochen haben, denn schon eine genaue Vorstellung von dieser Welt, in der die Frauen das Sagen haben?
Naja, ich habe mich ein bisschen eingelesen im Matriarchat und habe gesehen, dass matriarchale Gesellschaften schon mal komplett anders funktionieren. Also einfach zu sagen, es ist ein Patriarchat mit umgekehrten Vorzeichen, das geht per se schon mal nicht. Diese Gesellschaften leben egalitärer. Und ich habe dann mit den meisten Autorinnen und Autoren telefoniert und wir haben so ein bisschen gebrainstormt. Was könnte der Text denn werden? Welche Bereiche wären spannend, sich anzuschauen? Also ich fand auch vor allem den Bereich Kindererziehung spannend. Ich hätte auch gerne, da fehlt dieser Text, ich hätte auch gerne einen Rückblick gehabt, wie wäre denn unsere Geschichte verlaufen, hätten wir immer schon im Matriarchat gelebt. Ja, und eben auch, was würde sich im Alltag verändern, wie könnten wir uns diese Welt eigentlich vorstellen und was wäre es darüber hinaus? Also ich habe es auch explizit offen gelassen, es muss ja auch nicht im Matriarchat stecken bleiben, sondern gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter, wie das bei Linus Giese zum Beispiel im Queertopia dann stattfindet.
Wenn man den Band aufblättert, dann sieht man schon ganz verschiedene Textformen. Es gibt ein Dramolett, es gibt einen Comicstrip. Und wenn man dann zu lesen beginnt, Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, merkt man, das sind tatsächlich ganz verschiedene Texte und verschiedene Herangehensweisen. Es gibt kulturwissenschaftliche, kulturgeschichtliche Abhandlungen, wie von Mitu Sanyal. Es gibt dann auch so einen ganz persönlichen Bericht von Tonio Schachinger über sein Aufwachsen in einer von Frauen dominierten Familie. Gibt es für Sie dennoch etwas Verbindendes zwischen den Texten, einen gemeinsamen Nenner?
Ja, also eben, ich fand das spannend mit den verschiedenen Formen auch und das war auch so ein bisschen mein Wunsch, weil ich finde, gerade wenn wir jetzt das Matriarchat aufmachen, dass wir schon schauen, so weit wie möglich hinauszugehen und eine Anthologie ja auch spannend ist, wenn es ein bisschen wie eine Schallplatte funktioniert und jeder Text dann auch irgendwie eine neue Stimmung, einen neuen Ton mit reinbringt. Und ich mag es ja generell auch nicht, dass man sich so festlegt an, das ist ein Sachbuch, das ist Literatur, das ist Lyrik, das ist Comic und ein Buch kann sehr viel sein und das, denke ich, ist gut gelungen. Und was alle verbindet, ist auf jeden Fall, es gibt viel Witz. Das liebe ich total an den Texten, dass man einfach wirklich viel lachen kann auch. Und dass auch in der Umkehrung so viel, was im Argen liegt, klar wird. Also vor allem auch zum Beispiel bei Gertraud Klemm, wenn sie dann die Zoologie betrachtet oder wie wir eigentlich die Tierwelt betrachten mit unseren Augen, was wir als naturgemäß betrachten und es dann so kategorisieren, einordnen. Aber ich denke, dass alle Texte den Wunsch haben nach einer gleichberechtigten Welt, wo wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und frohen Mutes in eine gute Zukunft gehen. Ich denke, das ist so dieses Verbindende von allen Texten.
Was ist denn die wesentliche Erkenntnis, die Sie mitgenommen haben? Eben diese, dass man sich vernetzen muss, das ist ja eine Vokabel, die in verschiedenen Texten fällt.
Wir müssen in den Dialog treten, wir müssen wirklich miteinander sprechen, wir müssen streiten, ja, aber wir müssen einfach schauen, wie könnte es denn anders werden. Ich habe jetzt auch nicht so richtig die Lösung dafür, wie das wirklich im Alltag umgesetzt werden kann, aber ich denke, wenn man sich andere Gesellschaften anschaut, auch indigene Gesellschaften in Bezug, wie leben indigene Gesellschaften mit der Natur zum Beispiel, auch da gibt es wirklich spannende Dinge, die wir uns abschauen könnten, auch eben matriarchale Gesellschaften. Aber auch andere Länder. Es gibt wirklich viele tolle Dinge, die in skandinavischen Ländern einfach funktionieren, gang und gäbe sind, wo ich mich frage, warum setzen wir das hier eigentlich nicht um? Man könnte einfach eher wie am Reißbrett das jetzt wirklich einfach tun.
Was kann denn Literatur leisten mit Blick auf diesen gesellschaftlichen Wandel?
Ja, ich denke, Literatur hat halt einfach die Möglichkeit, nach vorne zu schauen, zurückzuschauen, Sachen zu erfinden. Und das ist natürlich mit wissenschaftlichen, sachlichen Texten nicht so möglich. Und ja, man könnte mit Literatur kann man einfach Welten entwerfen. Das ist ja vielleicht der springende Punkt, hineinzuschauen.
Ja, vielleicht auch einfach andere Erzählmuster. Das ist ja was auch in verschiedenen Texten auftaucht. Das ist einfach so eine typisch patriarchale Erzählung gibt, die wir als selbstverständlich erachten. Und die man vielleicht aber auch einfach mal umschreiben könnte.
Genau.
Mit der Autorin und Lektorin Tanja Reich habe ich über die von ihr herausgegebene Anthologie »Das Paradies ist weiblich« gesprochen. 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben, lautet der Untertitel. Erschienen ist das Buch im Verlag Kein und Aber. 256 Seiten umfasst es, der Preis 24 Euro. In der kostenlosen DLF-Audiothek können Sie jederzeit, wie immer, den heutigen Büchermarkt nachhören. Hier im Programm geht es weiter mit Forschung aktuell. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören und haben Sie einen guten Tag und dazu Lektüren, die Begrenztheiten aufbrechen. Das wünscht Wiebke Poromka.